Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast, in dem wir Trends und Themen in und aus der Elektrobranche besprechen. Mein Name ist Katharina.
Und mein Name ist Max.
Ja, und zuallererst möchten wir euch ganz, ganz herzlich danken für euer super positives Feedback zu unserer letzten Folge.
Ja, auf jeden Fall.
Da ging es ja um das bidirektionale Laden. Und man merkt, das ist definitiv ein spannendes Thema.
Hat man auch schon bei der Aufnahme gemerkt, weil das ist unsere längste Folge bis jetzt.
Ja, da gab es wirklich einiges zu besprechen und es freut uns, dass so viele von euch daran interessiert waren und uns auch schon dazu einige Fragen erreicht haben. Die leiten wir jetzt weiter an unsere Kollegen und versuchen sie dann auch schnellstmöglich zu beantworten. Freuen uns natürlich auch über weitere Fragen.
Und heute haben wir auch ein Thema dabei,
ja,
das, ich sage jetzt mal, von vielen gewünscht war. Und zwar die neue Anwendungsregel 4100.
Ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das eigentlich auch wie das bidirektionale Laden in aller Munde ist. Und dem wollen wir natürlich eine Folge widmen. Wir haben auch einige Fragen von euch gesammelt, die wir auch versuchen, in diesem Podcast zu beantworten. Aber das tun wir heute wieder nicht alleine, sondern wir haben einen Experten dabei.
Hi, Markus.
Ja, hallo Max, hallo Katharina. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema gemeinsam heute aufarbeiten können.
Ja, du warst ja auch schon ein paar Mal mit dabei. Mhm. Ne? Das heißt, auch letztes Jahr zur Kabel- und Leitungsdimensionierungsfolge warst du mit dabei und bist ja auch schon ein bekanntes Gesicht bei den Webinaren und Seminaren, gerade auch im Thema Evolution.
Ja, kann man schon so sagen, würde ich sagen. Also, wenn wir auf Messen sind, werden wir auch sogar teilweise schon angesprochen und gefragt, wo ist denn der Markus? So bekannt ist
das
er schon.
Das Autogrammkärtchen immer dabei.
Genau, die Visitenkarte immer dabei.
Sehr gut. Also, wir freuen uns auch, dass du da bist. Und ja, lass uns einfach doch direkt mal starten. Die Anwendungsregel 4100 ist ja eigentlich erstmal so nichts Neues, oder?
Ja, genau, das stimmt. Die Anwendungsregel 4100 hat ja bereits seit dem 01.04.2019 schon Gültigkeit. Damals hatten wir eine Übergangsfrist bis zum 31.04.2019. Also kann man schon sagen, die Anwendungsregel ist grundsätzlich nichts Neues.
Also im Prinzip ist vieles daraus schon gängige Praxis.
Ja, im Prinzip schon. Vieles ist bereits bekannt und auch schon umgesetzt worden. Ab April 2026, also dieses Jahr, ist die Anwendungsregel nochmal überarbeitet worden. Manches wurde ergänzt und es sind auch noch ein paar neue Dinge dazu hinzugekommen, die vorher halt so in der Form noch nicht beschrieben waren.
Jetzt hätte ich mal eine Frage, warum ändern sich denn so Anwendungsregeln und Normen eigentlich?
Ja, das ganze Thema ist natürlich irgendwo immer im Fluss und unsere Verbraucher haben sich ja in den letzten Jahrzehnten sehr stark geändert. Das heißt, die Elektromobilität ist in den letzten 10 Jahren sehr stark dazu gekommen. Das Thema mit Wärmepumpen ist dazu gekommen. Photovoltaik haben wir schon seit gut 20 Jahren. Und alles wird natürlich auch mehr digital. Und das heißt, auch die Messungen im Schaltschrank werden digital. Wir haben mittlerweile gesetzt den elektronischen Haushaltszähler. Und dadurch müssen sich die Normen natürlich auch an die aktuellen Situationen immer wieder anpassen.
Genau, das heißt, die Infrastruktur muss vorbereitet werden, damit auch irgendwo die Energiewende, ne, die ja auch von der Politik ein Treiber ist, umgesetzt werden kann.
Dann lass uns doch wirklich mal reinsteigen. Also wir wissen, es gibt schon einige Grundlagen, die bestehen schon. Die sind ja auch ganz wichtig, dass wir die auch kennen. Deswegen würde ich vielleicht sogar damit starten und vielleicht mal mit den Begrifflichkeiten, die man kennen muss, wenn man sich um die Anwendungsregel 4100 informieren möchte.
Ja, sehr gerne. Also die Begrifflichkeiten von 2019 in Bezug auf die einzelnen Felder, die sind alle gleich geblieben. Und ich finde das sehr wichtig, dass wir uns als Fachkräfte an diese Fachbegriffe auch gewöhnen müssen. Deshalb gehe ich da gerne noch mal kurz drauf ein.
Sehr gut. Das kann beim Verständnis ein bisschen helfen.
Denke ich auch.
Dann noch mal von vorne anfangen. Ja.
Genau, ja, die Bezeichnung für den netzseitigen Anschlussraum, das ist also der Raum, wo der Energieversorger seinen Anschluss bzw. der Elektriker die Anschlusskabel vom Energieversorger auflegt. Das ist abgekürzt der NAR. Das ist gleich geblieben. Und dann gibt es den AAR. Der AAR ist der anlagenseitige Anschlussraum. Das ist das Feld, was über dem Zähler sitzt. Das gilt auch für alle anderen Bezeichnungen der einzelnen Felder. Die sind auch alle gleich geblieben.
Also zum Beispiel das Zählerfeld.
Genau. Das Zählerfeld ist das Feld, in dem der Elektrozähler verbaut ist. Also in der Regel sind es heute sogenannte EHZ-Zähler. Das sind diese elektronischen Haushaltszähler oder halt auch Dreipunktzähler mit Dreipunktbefestigung.
Okay, und was ist jetzt mit den alten Ferraris-Zählern?
Ja, die kommen teilweise auch noch vor, die Ferraris-Zähler mit Drehscheibe, werden aber, wenn überhaupt, eigentlich nur noch zum Austausch verbaut.
Dann haben wir ja noch ein Feld, das so ein bisschen eine unschlanke Bezeichnung hat, das RFZ, Raum für Zusatzanwendungen. Gibt es den auch noch?
Ja, das ist der Raum für Zusatzanwendungen, kurz RFZ genannt. Dort werden die intelligenten Messsysteme des Netzbetreibers verbaut, die die gemessenen Werte halt auslesen von dem Zähler, verarbeiten und an den Router weiterleiten.
Okay, intelligente Messsysteme bedeutet dann quasi das Zusammenspiel von Zähler mit Smart Meter Gateway. Das Smart Meter Gateway wird dann in das RFZ eingebaut und auch die sogenannte Schaltbox. Also auch im Zusammenhang zu Paragraph 14a, damit dann auch, wenn die Schaltboxen mal eingebaut werden, das muss man auch dazu sagen, da ist der Rollout jetzt noch nicht so weit fortgeschritten, aber da gibt es jetzt momentan Drive drauf auf diese Geschichte, ganz deutschlandweit. Und damit man dann im Zusammenhang zu Paragraph 14a auch auf die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen dann schalten bzw. regeln kann.
Ja, und dann macht das alles auch Sinn, ne, am Ende des Tages.
Genau. Aber dazu fehlt auch noch eine Komponente, das wäre nämlich dann das APZ. Hat sich da was geändert? Gibt es da was Neues, Markus?
Nein, eigentlich nicht. Das sogenannte APZ-Feld heißt ausgesprochen Abschlusspunkt Zählerplatz, ist ebenfalls seit 2019 schon Bestandteil in der Anwendungsregel. Das ist das Feld, in dem der Netzbetreiber seinen Router installieren kann, also nicht der Endkunde, sondern der Netzbetreiber. Und diese Daten werden dann entsprechend ins Internet gesendet. Also nur noch mal klarzustellen, wie ich das gerade schon erwähnt habe, dort kommt der Router des Netzbetreibers rein, aber es gibt natürlich immer wieder auch Regionen, wo das Ganze dann über Mobilfunk gemacht wird. Dann bleibt das Feld sehr häufig in der Praxis auch leer und die Daten werden über Mobilfunk entsprechend weitergeleitet zum Netzbetreiber.
Also für uns schon mal wichtig, grüner Haken, was die Begrifflichkeiten angeht, hat sich erstmal nichts geändert. Die bleiben so weiter bestehen. Wo sich auch nichts geändert hat, sind die technischen Anforderungen in Bezug auf das Kurzschluss-Ausschaltvermögen. Ich fände es dennoch wichtig, dass wir es hier noch einmal kurz rausstellen, was hier die konkreten Werte sind.
Ja, das mache ich gerne. Also das ist in der Tat so, wie du gesagt hast, das Kurzschluss-Ausschaltvermögen der einzelnen Felder, da hat sich erstmal nichts geändert. Im netzseitigen Anschlussraum müssen Geräte verbaut werden, die mindestens die 25 Kiloampere Kurzschluss-Ausschaltvermögen haben. Im anlagenseitigen Anschlussraum sind es Geräte mit mindestens 10 Kiloampere und im Verteilerfeld mindestens 6 Kiloampere.
Okay, also wie gesagt, alles beim Alten, aber noch ein kleiner Werbeslot zwischendurch. Ne? Wenn man einen SLS-Schalter von Haga verbaut, darf man auch mit 6KA im anlagenseitigen Anschlussraum arbeiten. Ne? Also nochmal an der Stelle der Hinweis, wenn ihr SLS von Haga nutzt, dann gerne auch mit 6KA Haga-Schutzgeräten arbeiten im anlagenseitigen Anschlussraum.
Genau, richtig. Das hast du nochmal gut erwähnt, Max. Das ist eine wichtige Regel. Und was auch weiterhin seit 2019 schon Bestand hat, ist, dass der Elektroinstallateur jeweils die Spannungsabgriffe vom netzseitigen Anschlussraum in den APZ legt und vom netzseitigen Anschlussraum in den RFZ legt. Und er muss ein geschirmtes Patchkabel vom Raum für Zusatzanwendungen zum APZ legen.
Genau, das ist auch nochmal ganz wichtig, das entsprechend vorzurüsten. Jetzt würde mich noch interessieren, im NAR selbst, was ist da zu beachten?
Ja, dort ist weiterhin, wie auch schon 2019, ein fünfpoliges Kupfersammelschienensystem vorgeschrieben. Und die Auftrennung des sogenannten PEN-Leiters sollte halt so früh wie möglich erfolgen. Das heißt, am besten schon spätestens direkt hinter dem Hausanschlusskasten. Ansonsten ist natürlich der SLS-Schalter, der selektive Leitungsschutzschalter, Pflicht im netzseitigen Anschlussraum.
So, jetzt haben wir vieles gehört, dass sich eigentlich nicht geändert hat. Ne? Und jetzt frage ich mich natürlich, was ist denn eigentlich neu?
Das ist eine gute Frage. Und genau darauf würde ich jetzt auch gerne eingehen und ein paar Beispiele näher besprechen.
Vielleicht ganz kurz vorher wichtige Info, seit wann bzw. ab wann gilt denn diese neue Version?
Ja, stimmt. Da sollten wir jetzt erstmal mit anfangen. Also die überarbeitete Anwendungsregel 4100 gilt seit dem 01.04.2026. Wir haben eine Übergangsfrist bis zum 01.04.2027. Grundlegend, wie auch schon 2019 und jetzt natürlich auch 2026, ist das Ganze nochmal neu definiert, breitet die Anwendungsregel den Zählerschrank auf zukünftige Anforderungen der Energiewende vor.
Also klar, ganz wichtig, haben wir ja eben auch schon so ein bisschen herausgestellt. Aber was bedeutet das jetzt konkret?
Ja, konkret kann man sagen, es werden technische Mindestanforderungen für Zählerplätze definiert. Und zwar für Anlagen mit direkter Messung bis 63 Ampere und den sogenannten haushaltsüblichen Lastverhalten, also normale standardisierte Licht- und Steckdosenstromkreise, beziehungsweise wenn ich dann 32 Ampere oder 44 Ampere Dauerstrombetrieb habe. Das wäre zum Beispiel Wallboxen oder Photovoltaik oder Wärmepumpe. Ja, wie schon bereits erwähnt, dient die Anwendungsregel für Anlagen mit direkter Messung bis maximal 63 Ampere, aber auch neu jetzt für Anlagen mit einer sogenannten halbindirekten Messung bis 1000 Ampere.
Also um auch nochmal zwei wichtige Punkte herauszuheben, die Übergangsfrist, die geht bis nächstes Jahr, 1. April. Und dementsprechend, wenn schon Projekte in Planung sind, ne, könnt ihr die gerne noch in der alten Planung machen. Da müsst ihr jetzt nicht nochmal alles über den Haufen werfen und nochmal neu starten, sondern gerne so durchführen wie vorher geplant. Aber wenn neue Projekte geplant werden, dann bitte schon nach der neuen Anwendungsregel dann arbeiten. Der nächste wichtige Punkt ist auch das mit den halbindirekten Messungen. Das heißt, auch Wandleranlagen sind dann in die Anwendungsregel mit reingepackt worden, weil man einfach sagt, dass jetzt im modernen Zuhause, wenn Wallboxen, wenn Wärmepumpen auch dort Platz finden, kommt man schnell schon an die Angaben bzw. an die Anforderung, dass man eine Wandleranlage zu Hause braucht. So, noch was Neues ist dann natürlich, dass wir da ein bisschen flexibler geworden sind mit der Schrankhöhe. Was gibt's denn da Neues, Markus?
Früher waren die Schränke für den EHZ-Zähler immer 1100 hoch. Jetzt gibt es auch 1400 mm hohe Schränke für EHZ-Zähler-Einbau.
Aha, also wir haben hier zusätzlichen Raum gewonnen. Was könnte man damit denn anstellen?
Gute Frage. Die zusätzlichen 300 mm über dem APZ-Feld können genutzt werden, zum Beispiel zur Absicherung von Wallboxen für die Elektromobilität. Hier können zum Beispiel zwei dreiphasige Stromkreisverteiler für Dauerstromanwendungen mit Betriebsströmen von jeweils 3x16 Ampere abgesichert werden. Wie ich gerade schon sagte, das könnte zum Beispiel für Wallboxen sein, für die Elektromobilität.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem großen Thema, was sich ja auch jetzt eigentlich im Prinzip komplett neu in der Anwendungsregel 4100 wiederfindet, nämlich die halbindirekte Messung. Ist ja grundsätzlich schon mal gut, dass sie jetzt auch in der Anwendungsregel drinsteht und damit auch eine gewisse Sicherheit gibt, weil, Max, du hast vollkommen recht, durch die ganzen Anwendungen, die jetzt auch neu dazukommen, wird das Thema wesentlich wichtiger und auch wesentlich häufiger zum Thema, als es vielleicht früher der Fall war. Deswegen schauen wir uns da vielleicht mal ganz konkret an, was sich hier geändert hat.
Ja, genau. Der Max hat es ja eben schon mal angesprochen. Die halbindirekte Messung für Anlagen bis maximal 1000 Ampere bedeutet, dass es sich hier um eine Wandlermessung handelt. Der Strom, der bei einer Direktmessung in vollem Umfang über den Elektrozähler fließt, wird bei einer Wandlermessung über einen Stromwandler umgewandelt und nur ein kleiner Teil des entnommenen Stromes fließt dann über den Elektrozähler. Das muss natürlich im Verhältnis wieder stimmen, obwohl nur ein kleiner Strom halt über den Elektrozähler fließt, muss der Zähler natürlich den echten, richtigen, realen Strom anzeigen. Das muss er quasi können, indem er das Ganze intern quasi umrechnet oder umwandelt. Daher gibt es immer ein sogenanntes Wandlerverhältnis, was bekannt sein muss.
Okay, kannst du das mal an einem Beispiel erklären, Markus?
Ja, bei einem Wandlerverhältnis von zum Beispiel 10 zu 1 werden aus 100 Ampere real entnommenen Strom dann 10 Ampere am Zähler. Und der Zähler erkennt aber trotzdem, dass real 100 Ampere entnommen wurden.
Ja, wie schon gesagt, also etwas, was durch die aktuellen Trends zum Beispiel im Ladeinfrastruktur immer, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Natürlich aber auch verständlich, dass man da erstmal Berührungsängste hat. Es ist eben eine andere Umsetzung als jetzt ein normaler Zählerschrank. Vielleicht mal so ja, an Beispielen erklärt, wann werden Wandleranlagen denn konkret benötigt?
Grundsätzlich kann man sagen, wenn man Aussetzbetrieb, größer 63 Ampere hat oder auch Dauerstromanwendung größer 44 Ampere, dann wird in der Regel auf jeden Fall eine Wandleranlage benötigt. Es gibt da auch ein paar Punkte im Mehrfamilienhaus, wann eine Wandleranlage zulässig ist im Vorzählerbereich. Das ist zum Beispiel, wenn ich in einem größeren Mehrfamilienhaus ein dynamisches Lastmanagement für die E-Mobilität realisieren möchte oder wenn ich eine Überwachung der Lastsymmetrie haben möchte oder auch zum Beispiel im Mehrfamilienhaus bei Überwachung der PV-Energie, also der Photovoltaikenergie.
Du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen bezüglich des Einbaus von Wandlern. Wo wird dies entsprechend umgesetzt? Also wie sieht der Einbau aus?
Genau, also Wandler dürfen unter keinen Umständen im Hausanschlusskasten verbaut werden. Bei Strömen kleiner 250 Ampere können diese Wandler im netzseitigen Anschlussraum oder halt auch in einem Gehäuse neben dem Zählerschrank auf den Kupferschienen installiert werden.
Okay, gibt es dafür noch weitere Varianten?
Ja, eine weitere Möglichkeit wäre, ein Gehäuse unterhalb des Zählerschrankes zu setzen und die Wandler durch die Einzelader der Hauptzuleitung zu führen. Außerdem gilt, wenn Wandler im netzseitigen Raum eingesetzt werden, das ist ja noch ungezählter Strom, dürfen diese Wandler maximal 1 VA-Verlustleistung pro Außenleiter haben.
Also nochmal ein wichtiger Hinweis. Wir haben jetzt, du hast eben schon gesagt, über das Mehrfamilienhaus gesprochen, beziehungsweise ich sag mal, ja, dort eben, wo Wandler benötigt werden, dort, wo höhere Lasten entsprechend auch abgerufen werden. Wie sieht es denn im klassischen Einfamilienhaus aus?
Hier kann zum Beispiel ein Smart Energy Management Controller eingesetzt werden. Der wird aber dann im Verteilerfeld eingebaut, also quasi hinter dem Zähler natürlich. Allerdings, und das ist auch der Grund, dürfen diese Messwerte dann halt nicht für Abrechnungszwecke verwendet werden.
So, sehr gut. Dann machen wir hier jetzt mal einen gedanklichen grünen Haken hinter dem Thema Wandleranlagen und indirekter Messung und schauen mal weiter zu einem nächsten Thema, das auch viel diskutiert ist, kann man sagen. Und zwar geht es hier um die Sicherheit beim Zählerwechsel, ganz konkret bei Zählern mit Dreipunktbefestigung.
Ja, dazu haben uns ja einige Fragen über Social Media erreicht. Also ganz herzlichen Dank dafür. Denn bei der sogenannten Dreipunktbefestigung muss oberhalb des Zählerfeldes eine dreiphasige Trennvorrichtung installiert werden. Das heißt also, alle drei Außenleiter müssen abschaltbar sein. Das kann zum Beispiel durch einen klassischen dreipoligen Hauptschalter erreicht werden. Der Grund ist eigentlich recht einfach, damit der Zählerwechsel halt spannungsfrei durchgeführt werden kann. Sonst könnte zum Beispiel eine Photovoltaikanlage Spannungsspitzen einspeisen beim Zählerwechsel.
Und auch bei einer Kaskadenmessung muss man das Ganze betrachten, weil da muss dann auch nach dem ersten Zähler und vor dem zweiten Zähler wieder ein Hauptschalter eingebaut werden und auch nochmal nach dem Zähler, sodass dann auch dieser Kaskadenzähler quasi dann von beiden Seiten getrennt werden kann vom Netz. So Markus, wie sieht es denn aber aus, wenn wir jetzt zum Beispiel mit einer Adapterplatte von 3-Punkt auf EHZ umrüsten?
Ja, auch wenn wir auf EHZ mit einer Adapterplatte, wenn dort umgerüstet wird, muss die entsprechende Trennvorrichtung vorhanden sein, wenn ursprünglich halt diese 3-Punkt-Befestigung vorlag.
Umrüstung ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ich würde jetzt mal thematisch weitergehen, in der Hoffnung, dass wir die Fragen damit beantwortet haben. Und zwar Bestandsanlagen und das APZ-Feld. Was gilt denn da zu beachten? Ist ja auch ein viel diskutierter Punkt vielleicht.
Genau, weil viele alte Zählerschränke oder Technikzentralen haben natürlich kein APZ-Feld. Also grundsätzlich kann man sagen, herrscht jetzt erstmal keine Nachrüstpflicht. Aber es gibt natürlich auch Anwendungsfälle, bei denen man aufpassen muss. Eine Nachrüstung des APZ-Feldes ist nämlich dann erforderlich, wenn der Messstellenbetreiber den Bedarf hat. Das heißt, mit anderen Worten, wenn er das möchte, wenn er das verlangt. Wenn jetzt kein Bedarf von seitens des Messstellenbetreibers ist oder auch keine Änderung in der Anlage vorliegt, besteht jetzt so erstmal keine Nachrüstpflicht.
Okay, und wenn nachgerüstet werden muss, was muss man dann tun?
Ja, dann kann das über ein separates, plombierbares Gehäuse neben dem Zählerschrank erfolgen. Hager hat einen Kleinverteiler mit der Artikelnummer VA36 APZ rausgebracht. Das ist ein Kleinverteiler, der wird auf Putz montiert. Dort ist ein APZ-Feld integriert. Also das ist ideal zum Nachrüsten von Bestandsanlagen und älteren Anlagen.
Den Link dazu, falls es jemand interessiert, zu unserem Produktkatalog, kann ich auch sehr gerne nochmal in die Shownotes packen. Schaut da gerne mal rein. Auch hier machen wir jetzt mal einen gedanklichen Haken und schauen jetzt noch einmal auf ein Thema, was eben auch schon mal kurz angeklungen ist, was ja sowieso in, glaube ich, jedem Thema aktuell mitzudenken ist, nämlich den Paragraph 14a ENWG.
Der Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz, der ist jetzt erstmal so nicht neu. Was allerdings neu ist, dass wir jetzt von Haga sogenannte fertige Bestückungspakete haben. Und das macht euch, den Installateuren, die Umsetzung halt entsprechend leicht. Das heißt, in den Bestückungspaketen sind integriert die entsprechenden Steuersignalklemmen und auch das Patch-Modul, was im anlagenseitigen Anschlussraum integriert wird.
Ja, es gibt ja auch Regionen mit dem sogenannten TT-Netz. Was muss da beachtet werden, Markus, wenn man diese Netzform hat?
Ja, hier ist normativ festgelegt, dass die PE-Schiene inklusive der Klemmen isoliert ausgeführt werden muss.
Genau, da denke ich auch zurück an eine Veranstaltung, die wir vor einiger Zeit in Jena hatten. Da kam das auch zur Sprache. Also TT-Netze sind zum Beispiel noch in Thüringen zu finden oder auch in anderen ostdeutschen Bundesländern.
So, jetzt haben wir ja schon einiges gehört und ich würde sagen, an der Stelle werden wir noch mal ganz kurz wiederholen, was wir alles in der Folge besprochen haben. Grundsätzlich haben wir gesagt, die Anwendungsregel gibt es schon seit 2019, aber wurde jetzt dieses Jahr neu überarbeitet und ist am 1.4. diesen Jahres in Kraft getreten. Wir haben eine Übergangsfrist bis zum 1.4.27. Das heißt also, wenn ihr Projekte schon geplant habt, könnt ihr die noch nach der alten Anwendungsregel planen oder weiter durchführen. Aber wenn jetzt neue Projekte kommen, bitte schon mit der neuen Anwendungsregel arbeiten. Wir haben gesagt, die Begrifflichkeiten netzseitiger Anschlussraum, anlagenseitiger Anschlussraum, die sind gleich geblieben. Auch das RFZ wird immer noch für Smart Meter Gateway genutzt. Auch die Steuerbox wird da eingebaut. Das APZ ist für den Router gedacht vom Netzbetreiber. Aber wir haben auch gesagt, dass oft in manchen Regionen auch Mobilfunk eingesetzt wird, um die Kommunikation dort zu ermöglichen. Wir haben auch über die Kurzschlussausschaltvermögen der einzelnen Felder geredet. Das heißt, im netzseitigen Anschlussraum reden wir da immer noch über die 25 kA. Wir reden beim anlagenseitigen Anschlussraum über die 10 kA und in den normalen Verteilerfeldern von 6 kA Kurzschlussausschaltvermögen. Und hier war auch der Hinweis, wenn wir mit dem Haga SLS arbeiten, dann können wir auch im anlagenseitigen Anschlussraum mit 6 kA Kurzschlussausschaltvermögen arbeiten. APZ und RFZ muss vorbereitet werden, nach wie vor. Das heißt, es muss eine Spannungsversorgung reingelegt werden. Es muss ein RJ45-Kabel, das doppelt isoliert ist, vom RFZ zum APZ gelegt werden. Wir haben auch Neuheiten in der Anwendungsregel. Das heißt, wir haben den Hauptschalter bei Dreipunktzählern. Das ist deutschlandweit Pflicht, dass wir nach dem Dreipunktzähler einen Hauptschalter einbauen müssen. Hat damit zu tun, damit wir das ganze Zählerfeld mit dem SLS von unten her freischalten können und von oben her dann mit dem Hauptschalter. Über den anlagenseitigen Anschlussraum kann ein 300 mm hohes Verteilerfeld optional mit dazu geplant werden, wo man dann zum Beispiel auch E-Mobilität einbauen kann. Wandleranlagen werden jetzt mit betrachtet und sind bis 200 Ampere standardisiert. Und da ist dann auch definiert, wo welche Felder eingebaut werden müssen. Wir haben dann auch gesagt, wo nachgerüstet werden kann bzw. nachgerüstet werden muss. Das heißt, wenn der Netzbetreiber es verlangt, kann es auch sein, dass man bei bestehenden Anlagen nachrüsten muss. Aber vor allem, wenn man in Anlagen eingreift, das heißt, was erweitert, was ändert, dann muss natürlich nach der neuesten Anwendungsregel gearbeitet werden. Und da gibt es dann auch Möglichkeiten, im Bestand zum Beispiel ein APZ-Feld nachzurüsten mit einem Aufputzvolter, der plombierbar ist, wo wir auch dann die Typenbezeichnung jetzt in die Shownotes packen. Und grundlegend gilt auf jeden Fall immer, es muss ein sicherer und störungsfreier Betrieb der Kundenanlage sichergestellt sein. Und darauf muss natürlich jeder immer achten. Gut.
Wow.
Nochmal Luft holen.
Wer es jetzt nicht verstanden hat, das war ein super. Also vielen Dank dir, Max. Ich denke, das hat es jetzt auch nochmal sehr gut zusammengefasst. Falls ihr dennoch noch Fragen haben solltet, schreibt uns wirklich gerne über unsere sozialen Medien, auf Instagram, auf Facebook, auch gerne per Mail. Ich packe euch alle Informationen dazu nochmal in die Shownotes. Dann schaut da gerne rein und wir beantworten die auch gerne nochmal.
Und grundlegend, wenn ihr Nachschlagewerk braucht zur Anwendungsregel, schaut in unseren Tipp 44 rein.
Ja.
Den gibt es bei uns auf der Internetseite hager.de/wissen und da reingucken und dann gerne runterladen als PDF oder auch in Papierform bestellen.
Verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Super, dann würde ich sagen, haben wir hoffentlich einige Fragen beantwortet. Ich schaue mal Richtung Markus. Vielen Dank.
Markus nickt,
dass du heute da warst und uns hier ein bisschen durchgeführt hast durch die Neuerungen.
Ja, von mir auch. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke euch beiden auch, dass ich dabei sein durfte.
Gerne auch ein nächstes Mal, genau. Ansonsten wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war eine neue Folge von Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast.